klingt immer so, als würde man von sonst jemandem reden, wenn man... Wow, es ist eine Ehre, hier zu sein bei euch. Pfingsten. Aber vorher, Marius, Caro, ich könnte nicht glücklicher sein, zu sehen, wie ihr die Verantwortung der Leitung der Vineyard Bern tragt, wie ihr als Leitungsteam die Offenheit für die Gemeinde Jesu pflegt, wie ihr bereit seid, in den Riss zu stehen für die Schweiz, für Deutschland, für Österreich. Es hat auch Slowaken hier, für die Slowakei, für Europa euch zu verschenken. Und ich gehöre zu den glücklichsten Menschen, die vor ihren eigenen Augen sehen können, wie es weitergeht, wenn man im richtigen Moment etwas übergibt und dann zum Beobachter und Koster der Frucht wird. Ich möchte der Vineyard Bern und der Leitung, besonders Marius und Caro und dem Leitungsteam, der ganzen Vineyard Bern von Herzen danken für euer Sein und bitte euch alle einfach einen lauten Krach zu machen. Ich habe spaßeshalber zu Marius gesagt heute Morgen, das war deine Masterarbeit. Abschlussprüfung bestanden. Hervorragend. Er hat uns heute Morgen hineingenommen in die Geschichte dieses Landes, in die erweckliche Geschichte, die oftmals unterschätzt wird, weil es diese Dinge sind, die man vergisst. Man vergisst, weshalb Schulen, Krankenhäuser existieren. Man vergisst, weshalb gewisse Gesetze existieren. Man vergisst, weshalb ein Krieg nicht ausgebrochen ist. Man vergisst, weshalb Dinge sind, wie sie sind. Und dann gräbt jemand mit der Schaufel und dem Pickel aus und findet diese Edelsteine der Geschichte Gottes mit den Völkern und Nationen. Und ich finde das gigantisch schön, dass wir am heutigen Tag uns einreihen können in die Geschichte des Reiches Gottes und neu Geschichte schreiben dürfen miteinander, bis Jesus wiederkommt. Und wenn er noch verzieht für 200, 300 Jahre, vielleicht nur 2-3 Jahre, aber 200-300 Jahre, dann werden unsere Ururenkel von diesen Tagen sprechen, wo Leiterinnen und Leiter in Europa aufgestanden sind, zusammengestanden sind und gesagt haben, enough is enough. Wir möchten neu uns öffnen für die Kraft des Heiligen Geistes. Und so möchte ich heute am Pfingsten kurz mit euch beten. Veni, Spiritus Creator, komm, Heiliger Geist. Ein Freund von mir, der noch nicht weiß, dass er mein Freund ist, da hat er was Kleines geschrieben, ich kann euch das nicht vorenthalten. Mein Freund hat geschrieben, wie wünschte ich, die richtigen Worte zu finden, um zu einer Etappe der Evangelisierung zu ermutigen, die mehr Eifer, mehr Freude, mehr Großzügigkeit, mehr Kühnheit aufweist, die ganz von Liebe erfüllt ist, und von einem Leben, das ansteckend wirkt. Aber ich weiß, dass keine Motivation ausreichen wird, wenn in den Herzen nicht das Feuer des Heiligen Geistes brennt. Bevor ich einige motivierende Worte und Anregungen machen möchte, rufe ich einmal mehr den Heiligen Geist an. Ich bitte ihn zu kommen und die Kirche zu erneuern. aufzurütteln, anzutreiben, dass sie kühn aus sich herausgeht, um allen Völkern das Evangelium zu verkündigen. Kennt ihr meinen Freund? Papa Francesco. Papa Francesco. Papst Franziskus gibt der Kirche, seiner Kirche, den Auftrag, sich neu zu öffnen für das Feuer des Heiligen Geistes und die Evangelisierung der Kirche, wie er später ausführt in seinem Evangelii Gaudium. Für die Bayern ist das ja wunderbar, gell? Die sagen, das mit dem Evangelium ist ein Gaudi. Und das Wort Gaudi, gell, in Bayern, bei uns, das heißt erfreut, eine Scheißfreude ist das Evangelium. Es ist ein Gaudi. Evangelium, Evangelii Gaudium, das Evangelium der Freude. Und Papst Franziskus öffnet die Türen seiner Kirche. Die oft verachtete Kirche. Und es genügt nicht, dass er römisch-katholisch ist. Ich finde das für einen Papst an und für sich schlimm, wenn er römisch-katholisch ist. Zu allem ist er noch ein Jesuit. Verboten bis in der Schweiz bis 1903 oder 1974. Treue zu Christus und zur Kirche und zum Papst. Pfingsten ist das Fest der Einheit der Christenheit, wo die Unterschiedlichkeit überwunden wird durch den einen Heiligen Geist, denn durch einen Geist seid ihr alle zu einem Leib getauft. Heute. Heute um 19 Uhr mitteleuropäische Zeit hat es Papa Francesco gewagt, zwei Männer zu sich nach Hause einzuladen. Am Pfingsten, heute, am 8. Juni, der eine Mann, verschriener Terrorist, Abu Mazen, Präsident des Gebietes, das von Menschen unterschiedlich benannt wird, und den Ministerpräsidenten Peres aus Israel. Und beide Männer zerstritten bis aufs Blut, verängstigt vom Gegner, lassen sich auf diese Einladung ein und haben heute um 19 Uhr in den Vatikanischen Gärten gebetet. Es war kein ökumenisches Gebet, meine Lieben. Es war der Schrei dreier Menschen nach der Hilfe des, der alles verändern kann, im Bewusstsein der eigenen Machtlosigkeit. Diese Tatsache überwältigt mich, weil ich merke, der Heilige Geist überwindet immer. Das Thema für mich heute ist, wie können wir unter der Salbung bleiben, aber gleichzeitig, was löst die Salbung immer wieder neu aus? So stark den Eindruck gehabt, dass sich die Salbung auch des Wirkens des Geistes während dieser Tage aufbaut. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn viele Menschen heute während diesem Teaching Heilung erleben, weil der Heilige Geist über uns brütet. Wie zu Pfingsten. Aber dort, wo er wirkt, überwindet er die Grenzen der Unterschiedlichkeit, bewiesen, dass das Auseinanderdriften der Menschheit im Bild des Turmbaus zu Babel, in der Verschiedenartigkeit der Sprachen, die gesprochen wurden, überwunden wurde am Pfingsten, als der Heilige Geist fiel und die Menschen diese neue Sprache empfingen, die für uns heute eine Sprache des Gebets ist, des tiefsten Ausdrucks von Worten aus deinem Innersten, für die du keine eigenen Worte findest. Ein Seufzen des Herzens, ein Ausdruck des Redens direkt zu Gott hin, unverstanden von Menschen und Mächten, die zwischendurch sind. Eine direkte Gebetssprache zwischen deinem Herzen und dem Herrn selbst. Und deshalb, meine Lieben, sollte jeder so beten können, nicht weil es ein Beweis besonderer Geistlichkeit ist, sondern ein Ausdruck dieser Hinwendung zum Geist Gottes. Korialabas Yarabanda. Shalabas Yarabalabande Diak Yarabanda. Nichts Übernatürliches, sondern etwas, was aus unserem Geist gepresst wird von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Pfingsten überwindet Grenzen. Pfingsten überwindet Nationalismus. Pfingsten überwindet die Grenzen der Denominationen, Epheser 2, und die Mauer, die uns trennte, 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 die Mauer, die Juden und Griechen trennte, die Mauer, die uns in Europa trennte, verstehst du? Die Mauer, die Völker trennt, die Mauer, die Kirchen trennt, die Mauern, die Menschen trennt, wird eingerissen von diesem einen Geist. Und wer sich unter den Geist begibt, erlebt, wie die Mauern einbrechen. Und du kannst durch eine Stadt gehen, durch eine Straße, und die Mauern der Feindschaft der Völker brechen ein. Wie viele Male habe ich das erlebt? Ich war letztes Jahr in Bosnien. Ein Bosnier hatte eine Tochter von mir Gewalt angetan und ich hatte so diese ganz leise Ablehnung. Und ich komme in Sarajevo an und die Mauern brechen zusammen. Die Mauern meines Herzens brechen ein. Die Mauern der Ablehnung können nicht bestehen. Der Geist Gottes kommt sachte über mich und bringt alles zum Einsturz, was mich trennt vom Nächsten, was mich trennt von Menschen, die ich nicht positiv erlebe, was mich trennt von Menschen aus Kirchen, die ich nicht verstehe, was mich trennt von Menschen, die in Kirchen sind, die uns als Vineyard abgelehnt haben, nicht verstanden haben, alleine gelassen haben, als wir Schwierigkeiten haben. Diese Mauern brechen ein und es gibt Raum für den Geist. So ist dieser Geist der vereinende Geist des Herzens. Darüber will ich sprechen. Und wenn wir es zulassen, dass diese Mauern einbrechen, dann kommt eine Salbung über das Volk Gottes. Eine Salbung, der sich die Menschen nicht widersetzen können. Weder die Kräfte der Finsternis, noch Krankheiten, noch Streitigkeiten. Du wirst zu einem Mensch des Friedens. Und wie kannst du unter dieser Salbung bleiben? Das möchten wir miteinander heute anschauen. Jesus sprach, und wir schauen heute zwei Texte aus dem Johannesevangelium an, weil ich da merke, wie der Autor, inspiriert vom Heiligen Geist, Zusammenhänge schafft. Viele von uns kennen Johannes 13, 35. Da steht, Vers 34, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Der erste Satz, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie hat er uns geliebt? Größere Liebe hat keiner, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Wie können wir die Salbung bewahren? Indem wir lernen, einander wahrzunehmen in der Bedürftigkeit des Nächsten, der ich begegnen kann. Solange ich mit meinen Bedürfnissen das Zentrum meines geistlichen Lebens bin, verliere ich die Salbung immer wieder, weil ich mich ins Zentrum setze. Wo der Nächste zum Zentrum wird, erlaube ich unter der Wolke des Geistes zu sein und ein Kanal für den Nächsten zu bleiben. Die Frage ist die Frage des Fokus. Liebe erweist sich an der Bereitschaft, sein Leben für den Nächsten zu geben. Marius, als er zu mir kam, muss ich euch die ganze Geschichte erklären, damit ihr es etwas besser versteht. Ich habe Marius gefragt, wie geht's und wie geht's finanziell und bla bla bla. Und Marius sagt, es geht gut, aber wie es ausschaut, haben wir mit dieser Konferenz ein Defizit von 80.000 Schweizer Franken. Ich habe zu ihm gesagt, Marius, am besten, wenn du, das ist eine Last, ich weiß das von meinem Leben, das sind große Lasten, die man trägt, dass die Menschen, die haben Gott erlebt, wenn du das ehrlich teilst mit allen und den Menschen viel Freiheit gibst und sagst, ich weiß, dass viele viel eingesetzt haben, hier hinzukommen, andere haben bereits viel gegeben, aber wer Freude hätte und die Freiheit hätte, mitzutragen, dieses Defizit mitzutragen, ich könnte das für dich sagen. Ich glaube, du, Marius, kannst das nicht sagen, aber ich als ehemaliger Leiter der Vineyard Bern, hätte beinahe Berlin gesagt, Bern, ich kann das sagen. Und dann kommt Marius zurück und sagt, Dad, Gott hat zu mir gesprochen, wir sollten die Sammlung für die Schleife machen. Und das war für mich gewaltig. Weil genau das sucht Gott. Mein größter Wunsch, dass Marius als Leiter lernt, auf den Geist zu setzen und nicht auf das Fleisch. Und er das mit dem Leitungsteam klärte und sie sagen ja. Das Leben hingeben für den Nächsten. Was bewirkt das, sagt der Autor. Er sagt, wenn wir so leben, dann wird man uns als Jünger von Jesus erkennen. Wie kannst du unter der Wolke, unter der Salbung der Gegenwart bleiben, wenn du nicht dich ins Zentrum rückst, sondern dich zur Verfügung stellst zum Segen der anderen, wird dieser Segenstrom nie aufhören. Der fließt weiter und weiter. John Wimber, der wichtigste geistliche Vater meines Lebens, hat häufig in solchen Zusammengruppen gesagt, you can only keep what you're giving away. Du kannst nur behalten, was du weggibst. And we're in the giving away business. Wir sind im Geschäft des Weggebens, aus Lebensstil. Weshalb? Es ist wie die Auswirkung des Heiligen Geistes in uns und unser Bewusstsein, wenn wir unter dieser Wolke bleiben, dass sie bei uns bleibt. Diese Art von Liebe ist ein Zeichen dafür, dass wir uns vom Geist Gottes führen lassen und nicht unter der Kraft der Sünde leben. Der Mensch, der Gesetze erfüllt, lebt immer unter der Macht der Sünde. Der Mensch, der unter der Führung des Geistes lebt, löst sich von der Kraft der Sünde, weil er nicht mehr sein eigenes in den Mittelpunkt stellt, sondern ihn. So ist Sünde gar nicht eine Frage von Tätigkeiten, sondern eine Frage einer inneren Herzenshaltung. Wer ist im Zentrum, du oder er? Du hast die Macht des Gesetzes durchbrochen, wenn du unter der Macht des Geistes bist. Sind wir getrieben vom Recht haben in unseren Kirchen? Meine Lieben, als ich die Geschichte vom Papst, vom Papa Francesco, ich muss ihn Papa nennen, weil Papa ist wärmer als Papst. Papst, die klingt so deutsch. Papst, Papa, Papa, Papa Francesco. Wem ist es nicht wie ein Stich durchs Herz gegangen? Wo will Martin hin mit seinen Gedanken? Kann ich damit oder nicht? Und was machen die Katholiken alles falsch und was nicht richtig und was muss richtig in den Mittelpunkt gestellt sein? Das Wort und wie wir sehen und wir müssen das Wort verteidigen. Und schon kommen wir unter die Kraft des Gesetzes, der Abgrenzung und verlieren den Zugang zur Wolke. Am Ende der Tage, meine Lieben, ob du evangelikal bist, römisch-katholisch, liberal, am Ende der Tage werden wir alle herausfinden, dass wir Dinge geglaubt haben, die nicht so waren. Aber wer der Liebe hat, wird nicht auf die Unterschiede fokussieren, sondern auf den, der seine Kirche liebt. Suchen wir die Unterschiede oder suchen wir die Wolke, die Gegenwart, die Salbung? Erkennen wir in jeder Kirche das Wertvolle, das uns fehlt? Und wenn ich jetzt für die Vineyard sprechen würde, was ich jetzt tue, hemmungslos. Wisst ihr, was uns fehlt in der Vineyard-Bewegung? Total fehlt ein gesundes sakramentales Verständnis. Wir sind sowas von kenntnislos, was die Gegenwart Jesu in Sakramenten betrifft. Wir haben so keinen Dunst. Wir sind so dunstlos, dass wir nicht mal wissen, wie wir in vernünftiger Art und Weise uns dem Thema annähern können. Und jetzt denken wir, okay, weil wir das nicht verstehen, ist das, was die anderen haben, falsch. Weil Tatsache ist, bleiben wir bei der Vineyard, die haben immer recht. Oder wie wäre es zu sagen, boah, ich verstehe nicht alles in der römisch-katholischen Kirche, aber ich glaube, die haben Dinge, die uns fehlen. Da ist Jesus in einer Art gegenwärtig, wie wir ihn noch nicht erfahren haben. Könnten wir von ihm lernen? Und in dem Moment, wo ich sage, könnte ich von ihm lernen, kommt diese Wolke des Wohlgefallens und der Gegenwart. Die kommt nicht auf den, der Recht hat. Sie kommt auf den, der weichen Herzens ist. Wie kann ein Aufbruch geschehen in unseren Tagen? Indem wir unter der Wolke bleiben und beginnen, richtige Entscheidungen zu treffen. Darf ich das Englisch sagen? My brother can never be my enemy. Mein Bruder kann nie mein Feind sein. Wir sind im Business von Mauer abbrechen. Wir kommen so mit Riesentrucks oder Riesenmaschinen. Dong, 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 dong. Und viele schreien auf und sagen, Irrlehre, falsch, das geht nicht. Und wir sagen, dong, dong. Und die, die die Mauern einbrechen, mögen nicht geliebt sein, aber notwendig, damit diese Salbung bleibt. Der Wunsch und der Traum von einem geistlichen Aufruf, der mich beseelt. Ich denke nicht, wir wollen Erweckung, dann kommen Millionen zum Glauben und was da alles behauptet wird, was ich und ähnliche Menschen wie ich glauben soll. Also ich habe manchmal das Gefühl, andere wissen besser, was ich glaube, als ich selbst. Ich sage nicht, Erweckung ist der kleine Knopfdruck und alles wird neu. Ich bin mir bewusst, dass wir in dieser Welt mit beiden Füßen leben. Ich weiß, dass wir Herausforderungen haben. Ich weiß, dass wir Schwierigkeiten haben. Aber wenn ich die Wahl habe, auf Gott und seinen Geist zu vertrauen oder auf meine Kraft und mein Wissen, du darfst dreimal raten, worauf ich vertrauen will. Das Wort sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da will ich doch lieber schwach als stark sein, wenn seine Kraft im Schwachen mächtig ist. Ich bin ja nicht doof. Dieser Wunsch nach einem Aufbruch ist begleitet vom Ringen darum, dass Jesus uns Liebe füreinander gibt in unseren Kirchen. Liebe, Respekt, würdevollen Umgang, das Erkennen, was wir voneinander brauchen, die Freiheit, uns selbst zu sein. Wir müssen nicht alles umarmen. Meine Lieben, Vineyard ist mein Stall. Und in meinem Stall riecht es einfach so, wie ich es mag. Die Futtertröge sind am richtigen Ort, Auslauf stimmt, Personal ist okay, Futter ist super. Ich meine, okay, aber ich werde doch keinem Schwein sagen, es muss in den Kuhstall kommen. Freue dich an deinem Stall, aber urteile nicht über den anderen. Liebe macht uns als Nachfolger von Jesus sichtbar. In der Welt, in der Gesellschaft draußen, lass mich fragen, wenn man Menschen fragt, wofür seid ihr hier bekannt, Christen? Und Antworten holt, frag mal Menschen in eurem Umfeld, die nicht Christen sind. Was denkt ihr über Christen? Ich war in Rio de Janeiro mit Georgian, unserem Vineyard-Welttreffen. Wir hatten eine Woche Urlaub, waren in einem Bed and Breakfast und das Bed and Breakfast wurde geführt von zwei Männern. Einem Paar. Und ich bin, wie ich bin, nicht sehr beeindruckt von Situation und habe ihnen gesagt, wie schön das sei und da habe ich sie gefragt, hey, was denkt ihr so von Christen und von Jesus und so? Ja, sagen sie, überhaupt, also nichts mit Kirche und Glauben, überhaupt nicht. Ja, ganz naiv, ja, weshalb denn? Ja, die mögen uns überhaupt nicht. Da habe ich gedacht, jetzt wartet mal. Das ist eine persönliche Herausforderung. Ich habe ihnen Komplimente gemacht, Zeit verbracht, habe sie umarmt, mit ihnen gesprochen. Eines Tages habe ich zum einen gesagt, du, ihr arbeitet so viel, habt ihr auch Zeit für eure Beziehung? Habt ihr auch Zeit, wo ihr miteinander über alles sprechen kann, zusammen sein könnten. Ja, eben nicht so. Da habe ich gesagt, ja, da müsst ihr schauen, dass ihr etwas Zeit für die Beziehung habt und so. Der letzte Tag kam. Ich bezahlte und sagte, Claudio. Und der andere hieß, weiß ich nicht mehr, zu viele Menschen getroffen. Ich habe gesagt, hey, ihr habt das Beste uns gegeben, was ihr uns geben konntet. Ein unvergessliches Erlebnis. Euer Haus ist wunderschön, eure Gastfreundschaft ist unglaublich, euer Geschmack der Hammer. Es war herrlich, bei euch zu sein. Ich möchte euch auch das Beste geben, was ich habe. Darf ich für euch beten? Und aus dem Nein am ersten Tag kam ein Gerne. Seither sind wir miteinander im Kontakt. Wofür ist die Kirche bekannt? Für Rechtgläubigkeit oder Liebe? Die Wolke oder die eigene Kraft? Wow. Der zweite Text ist in Johannes 17, da heißt es, Vater, ich bitte darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dann, wenn wir uns also lieben, unser Leben füreinander geben, das Interesse voneinander suchen, nicht unser eigenes, dann werden wir erkennbar als Jünger von Jesus. Jetzt nimmt Jesus das aber hier in Johannes 17 noch einen Schritt weiter. Er sagt, die Welt wird wann glauben, dass der Vater den Sohn gesandt hat? Wenn die Welt erkennt, dass wir eins sind. Deshalb ist Pfingsten gekommen. Deshalb wurde die Verwirrung der Sprachen aufgelöst. Deshalb kam das Gesetz des Geistes über uns. Und das Gesetz Gottes lebt durch den Geist in uns und wird immer wieder lebendig gemacht. Deshalb steht das Wort Gottes nicht für sich alleine, sondern wird immer wieder neu durch Dialog, durch Hören und Achten auf den Heiligen Geist, durch das Gespräch und die Herzensaufnahme wird das Wort, das da steht, seit Hunderten und Tausenden von Jahren immer wieder lebendig für das Jetzt. Der Heilige Geist. Aber die Glaubwürdigkeit Jesu Christi ist abhängig von der Einheit der Gemeinde von Jesu, vom Volk Gottes, von der Kirche Jesu Christi. Die Glaubwürdigkeit Jesu hat etwas mit der Einheit der Kirche zu tun. Und ich spreche nicht von einer institutionellen Einheit, ich spreche nicht davon, dass wir eine Kirche bauen müssen, sondern da geschieht's. Das Gesetz ist jetzt auf fleischerne Herzen geschrieben. Das Gesetz lebt in mir und wird erklärt durch den Geist und die Gemeinschaft. Du kannst kein Christ für dich alleine sein. Meine Lieben, es ist heute eine echte Herausforderung, dass viele Christen glauben, sie könnten für sich alleine Christ sein. Aber die Isolation ist der Beginn der Distanz zum Leib von Jesus. Denn die Wirklichkeit Jesu ist durch seinen Leib gegeben, seine Gemeinde. Keine Frage. Aber in Vers 22 sagt er, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Hey, die Wolke, die Gegenwart habe ich gegeben, damit sie eins sind. So wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir. Sie sollen zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Das ist das Programm vom Pfingsten. Das ist die Wolke, die uns verbindet. Sehen wir Dinge unterschiedlich in unseren Kirchen? Ja. Habe ich mir zu Hause Marienbilder aufgehängt? Nein. Habe ich das Gefühl, ich müsse das tun? Nein. Haben meine römisch-katholischen Freunde das Gefühl, ich müsse das tun? Nein. Habe ich mal einen Rosenkranz gebetet? Ja. Habe ich das Gefühl, ich müsse jeden Tag einen Rosenkranz beten? Nein. Ich will nur eines. Ich will nicht weg unter der Wolke. Wo die Wolke hingeht, da will ich hin. Das war der Weg des Volkes Israel aus dem Land des Schmerzes hin ins verheißene Land. Die Wolke und Feuersäule, die sie führte. Die Wolke verfolgen, die Frucht des Geistes. Liebe, Geduld, Einfachheit des Herzens, Keuschheit zu bewahren in der Beziehung zueinander. Ich denke, dass die Einheit, von der ich spreche, auf zwei Ebenen von größter Wichtigkeit ist. Für die Freiheit, die Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes zu umarmen. Solange wir fertige Gedankengebäude haben, wie Gott wirken darf, werden wir uns nicht öffnen können. Und hier im deutschsprachigen Raum ist es ein Problem. Wir haben so viele, wir wissen so viel und erkennen doch nicht die Einfachheit des Glaubens. Aber gleichzeitig, wenn wir lernen, in dieser Liebe zu leben, von der ich vorhin gesprochen habe, führt sie zur Wertschätzung voneinander. Denn wenn ich meinen katholischen Bruder liebe, meinen evangelischen Bruder liebe, geht noch, mit den Reformierten war es für mich immer eine größere Herausforderung. Denn die Reformierten haben nichts unterlassen, mir Schmerz zuzufügen, mich abzulehnen, zu verleumden, zu hintergehen, anzuklagen und zu bescheißen. Aber wo bleibe ich stehen? Ich schätze diese Kirche, denn die reformierte Kirche war während Jahrzehnten und Jahrhunderten ein sicherer Hort des Wortes. Und wenn ich diese Kirche betrachte, die reformierte Kirche zum Beispiel des Kantons Bern, von der man sagt, sie hätte eine bekenntnisfreie Kirche, das gibt es gar nicht, die ist sie auch nicht. Die da besagt, wir glauben an das Wort Gottes, wie es zu jeder Zeit neu erfasst wird im übertragenen Sinne, dann sage ich als weniger Person Amen dazu. Amen dazu. Amen dazu. Ich bin reformiert. Diese Wertschätzung, Ehre, die erlaubt es uns, eins zu werden, wo wir Gräben graben, wird der Nächste auch Gräben graben. Und wohin Grabenkämpfe führen, wissen wir, in unendliche Kriege, die Millionen von Toten nach sich ziehen. Beim Gräbengraben gibt es keine Quick Wins, keinen schnellen Gewinn, sondern nur die Verbissenheit, die uns nicht weiterführt. Genauso ist es für mich die Frage, wenn der Geist weht, werden Menschen versöhnt. Wo der Geist Gottes weht, kannst du nicht verhärtet bleiben, sonst geht die Wolke weg. Versöhnung ist die Antwort des Menschen, der den Geist erlebt hat, auf die Gegenwart des Geistes. Versöhnung ist das Resultat des Lebens unter der Wolke, unter der Salbung. Und so höre ich viel, was die Auseinandersetzung mit natürlich-übernatürlich betrifft, über Betonung von Wundern und Zeichen und dies und jenes. Meine Lieben, ich werde keine Gräben graben. Ich werde nichts verteidigen. Ich werde nur eines haben. Ich möchte mehr vom Wesen Jesu Christi in meinem Leben sehen und im Leben derer, mit denen ich unterwegs bin und die sich von mir beeinflussen lassen. Mehr von ihm zum Wohl der Menschen und zur Verherrlichung des Königs der Könige, Jesus Christus. Ich weiß, dass ich deshalb Freikirchen umarmen kann, evangelische Kirchen, orthodoxe Kirchen, römisch-katholische Kirchen. Ich glaube, der Geist schenkt etwas Neues. Das ganz Alte ist die Einheit des Herzens. Und die beinhaltet keine Kompromisse, sondern Authentizität deines Glaubens, gepaart mit der Demut, dass der Nächste mindestens ebenso recht hat wie du. Und wenn ich an unser Land denke, dann träume ich eigentlich nur von einem. Ich träume davon, dass es einen Aufbruch gibt. Nenn es Erweckung, nenn es Aufbruch, nenn es Heimsuchung. Mir ist mir wurscht, wie es genannt wird. Aber wo die Kirche Jesu in ihrer Gesamtheit beginnt, sich auf den Herrn auszurichten und er mit seinem Geist kommt, dann nehme ich alles an, was dann geschieht. Vor 20 Jahren, besuchte ich mit 20 Freunden eine kleine Vineyard-Gemeinde in Toronto. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, ein kambodschanischer Pastor, Methodistenpfarrer war er damals, chinesischen Hintergrund, der kam auch mit. Und die benehmen sich ja immer gut, habt ihr das schon gemerkt? Und ich sah ihn dort liegen, in dieser kleinen Kirche, 200 Leute, und das war wie ein Bällchen, ging der von einer Ecke zur anderen, rollte ununterbrochen wie ein Fleischvogel hin und her und kicherte, wie nur Chinesen kichern können. Und ich war da und zoom, 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 zoom. Dann hieß mich John Arnott nach vorne zu kommen und etwas zu sagen, hielt mir das Mikrofon hin und ich es kam nichts mehr. Wenn der Geist Gottes wirkt, können eigenartige Dinge geschehen. Ich sage ja nicht, das war der Heilige Geist. Das war meine unvollkommene Art, auf sein Wirken zu reagieren. Meine Unfähigkeit, vernünftig mit seiner Gegenwart umzugehen. Kein Zeichen besonderer Geistlichkeit, sondern ein Zeichen meiner eigenen Einfalt. Ich wünsche mir so viele einfältige Menschen. Dieser Aufbruch wird zur Einheit führen. Und jetzt möchte ich euch noch zum Abschluss vor dem Ministry Time einige wichtige Gedanken weitergeben. Also die Salbung ist ausgelöst durch Liebe und Einheit. Und in Galaterbrief Kapitel 3, Galaterbrief um die Jahre 50, 60 geschrieben, Paulus war alarmiert, deshalb schreibt er diesen Brief eigentlich ziemlich herzlos, beinahe gewaltwörtig. Ja, nicht gewalttätig, gewaltwörtig ist ein neues Wort. Werdet ihr im Duden finden. Gewaltwörtig, wobei man sich noch unterhalten muss, ob es gewaltwörtig oder gewaltwörtig heißt, äußert er sich im Galaterbrief und man nimmt wahr, dass er eine große Not hat. Und seine größte Not im Galaterbrief ist, dass diese Menschen, die im Geist begonnen haben, beginnen, in eigener Kraft mit den Gesetzen das zu erfüllen, was sie begonnen haben. Weshalb? Da hatten einige diesen Teil in der Mitte der Türkei heute, Galatien, ja, das waren so keltenartige Galater, rothaarig, langbärtig, schweißfüßig, aber das liegt an der Gegend. Die wurden besucht und denen wurde gesagt, ist alles schön, dass ihr an Jesus glaubt, aber Vorsicht, Vorsicht. Also das genügt nicht, was ihr glaubt, ihr braucht da eine gewisse Ordnung. Und wir geben euch die Ordnung. Also zuerst schneiden wir mal vor heute. Weil ein rechter Jude muss beschnitten sein. Und so weiter. Paulus hört das und ist zutiefst schockiert und wird gewaltwörtig. Und sagt, wollt ihr eigentlich die Kraft des Kreuzes zu brechen? Was wollt ihr, unseligen Galater? Seid ihr eigentlich wahnsinnig geworden? Im Fleisch zu beenden, was ihr im Geist begonnen habt. Zur Freiheit seid ihr berufen, nicht zur Knechtschaft. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und auf halbem Weg die Gnade verlassen. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als recht erweist. Ihr seid zur Freiheit berufen. Gebraucht sie nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Beißt und fresst euch nicht gegenseitig. Ihr zerstört alles, was Gott begonnen hat. Was will ich damit sagen, sagt Paulus. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden der eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, meine Lieben, dann steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir sind so versucht, immer wieder die Wolke zu verlassen und die Salbung zu verlassen und den Glauben in unsere Hände zu nehmen und verlieren so den Zugang zu seiner Gegenwart. In diesem Text geht es um die Kernfrage, genügt Jesus und seine Herrschaft in meinem Leben? Ist er der König der Könige? Können wir miteinander in Würde umgehen, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, auch in unseren Gemeinden und Kirchen? Ich habe einen Freund, der auch weiß, dass er mein Freund ist und mich auch seinen Freund nennt. Der Kapuziner, Professor Franziskaner Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa war für drei Päpste, drei Papas, war er der Prediger am päpstlichen Hof, Johannes Paul, der zweite Benedikt und jetzt auch Franziskus. Und ich habe mal ein Treffen organisiert im Vatikan in Rom mit sämtlichen Vignette-Leitern weltweit und wir waren eine Woche da. und ich habe Cantale Messa eingeladen, dass er doch zu uns predigt. Und er hielt eine Predigt, die nachwirkt. Die hielt er nicht nur für die Vineyard, sondern die hat er schon mindestens 1000 Mal sonst wo gehalten. Aber der Text war, the battle is around the king. Die Schlacht dreht sich um den König. Und er sagte, die Schlacht im 21. Jahrhundert, wo der größte Feind nicht eine andere Kirche und Lehre ist, sondern der Säkularismus, der dreht sich um die Frage, ist König Jesus König Jesus? Und diese Frage stellt sich, ob du römisch-katholisch bist, ob du Krishna bist, ob du Vineyard bist, ob du Pfingstler bist, ob du Methodist bist, Baptist bist oder Feudalist oder the battle is around the king. Und die Frage ist, wo finden wir den kleinsten gemeinsamen Nenner? Und dieser Nenner kann nur eines heißen. Jesus Christus, Herr aller Herren. Aber diese Frage endet nicht da. Die Frage dieser Einheit geht weiter. Wie kann der Leib Jesu aus den Nationen wieder eins werden mit dem messianisch-jüdischen Leib? Es gibt etwas, was wir nicht bedenken, nämlich ein Heide, der zu Jesus kommt, verlässt den Säkularismus zugunsten des Glaubens an Jesus Christus. An einem gewissen Punkt verlässt der Jude das Judentum nie, denn der christliche Glaube ist ein Ausdruck des Judentums, das von den Juden selbst wohl abgelehnt wurde im Jahr 100 und verteufelt wurde und da Gräben gegraben wurden, die dann erwidert wurden von der Kirche Jesu Christi, indem die auch Gräben zu graben begonnen haben. Und diese Gräben sind jetzt seit 2000 Jahren da, unselige Gräben der Trennung, die nicht bestehen können, wenn der Messias zurückkommt. Denn der Messias ist jüdischer als jüdisch. Es gibt keinen jüdischen Juden als ihn. Deshalb bin ich Teil einer Gruppe, die sich im Vorstand von TJC2, Towards Jerusalem Council 2, das ist eine Gruppe von römisch-katholischen, orthodoxen, freikirchlichen, anglikanischen, lutheranischen Menschen, die die Frage diskutieren, was müssen messianische Juden tun, damit sie ganz zu uns gehören. In Apostelgeschichte 15 diskutierten dieser jüdische Rat der Nazarener in Jerusalem, was müssen Heiden, die zum Glauben kommen, tun, damit sie dazugehören? Müssen die beschnitten werden? Müssen die die Gesetze einhalten? Müssen die? Sie kamen zu einer Lösung nach 2 heißen Diskussionen, die sie geführt hatten. Und sie machten das Joch der Heiden, dein Joch und meines leicht. Und die Frage ist heute, ein wie schweres Joch verlegen wir dem messianisch-jüdischen Leib. Und kann er eins sein mit uns? Denn wenn er nicht eins sein kann, haben wir die Wurzel unseres Glaubens verlassen und sind hilflos dem Wind und Hagel ausgesetzt in der Wüste, irgendwo wurzellos in die Erde gesteckt. Habt ihr gewusst, dass 1932, das war ein Jahr vor der Machtübernahme, am 31. Januar 1933 kam Hitler, die Nationalsozialisten, an die Macht. Ein Jahr vorher haben die deutschen Christen Folgendes geschrieben. In der Judenmission sehen wir eine schwere Gefahr für unser Volkstum. Sie ist das Eingangstor fremden Blutes in unseren Volkskörper. Sie hat neben der äußeren Mission keine Daseinsberechtigung. Wir lehnen die Judenmission in Deutschland ab. 1932. Im Jahr 2013 am Kirchentag. Messianische Juden sind als Gruppe nicht willkommen. Natürlich sind die Beweggründe unterschiedlich. Als damals um die Reinheit des Volkskörpers ging, geht es heute um die Furcht, falsch gesehen zu werden. Aber der Effekt ist beide Male katastrophal. Wer sich nicht mit der jüdischen Wurzel versöhnt, wird die Wolke nicht behalten können. Die Einheit der Kirche ist nicht nur eine Einheit der Pfarrei, der Lokalgemeinde, der Kirchgemeinde. Sie ist eine universale Frage, nicht zuletzt eine Frage der Einheit mit dem messianischen Leib. Gott macht keine Fehler. Lass mir noch einige Zahlen geben. Der 9. November ist der Tag, an dem die Mauer fiel. Ich habe sogleich am 9. November 1989 meinen Freund Peter Dippel angerufen, habe gesagt, Peter, die Mauer, ja, ich weiß, sagte er, ich bin schon lange unterwegs, haust du mir auch einige Mauerblöcke raus? Ich bin ja schon unterwegs für andere. Ich habe solche Steine zu Hause. Dutzende der Mauer in Berlin. Am 9. November, vom 9. auf den 10. November 1989 fiel die Mauer. 51 Jahre nachdem die Synagogen in Deutschland brannten, am 9. auf den 10. November 1938. Gott ist ein Gott der Geschichte. Und die Mauer fiel als Zeichen der Versöhnung zwischen Gott und dem deutschen Volk. Am 9. November 1918, 20 Jahre vorher, in der Not der Niederlage des Ersten Weltkrieges, wurde bekannt gegeben in Berlin, dass Kaiser Wilhelm II. Abgedankt hat. Der König und Kaiser musste gehen. 9. November. Geschichtsträchtiges Datum in Deutschland. You can never fool God. Wir können Gott nicht hintergehen. Er ist der Herr der Geschichte. Und diese Tatsache macht uns frei. Sie macht uns frei, unter der Wolke zu sein und zu bleiben. Diese Gemeinde, die so lebt, ist ein Spiegel des Himmels. Diese Gemeinde, die so lebt, wird zu einer Landebahn des Heiligen Geistes. Diese Gemeinde, die so lebt, wird zu einem Ort, wo die Herrschaft Jesu Christi sichtbar werden kann. Sie wird zu einer Zone der Herrlichkeit. Sie wird zu einem Ort der Auferstehung. Sie wird zu einem Licht der Hoffnung. Sie wird zu einem Strahl des Himmels. Sie wird zu einem Ausdruck der Person von Jesus. Dort, wo wir das leben, wird diese Wolke nicht mehr weggehen, sondern uns begleiten. Immer wieder zurück unter sich.